Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast sind Ines und Demian von Aetna. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Yeah.
Wir freuen uns auch sehr.
Danke.
Es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel. Das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich euch entweder Satzanfänge oder Fragen und ich bitte um eine kurze Antwort. Vielleicht können wir so machen. Ines, du fängst immer an und dann Demian.
Ja, perfekt. Das ist super.
Meine Lieblingsart zu reisen ist?
Das muss schnell gehen immer, ne? Wenn ich im Auto oder im Zug, ich muss nicht fahren.
Die schönste Art zu reisen ist Fliegen. Einfach, weil man direkt das Wetter wechselt.
Tja, Kerosin, schlimm, ne?
Mein Lieblingslied vom neuen Album Push Life ist?
I See Love.
Oh Gott, das kann ich nicht entscheiden.
Ist schnell, einfach schnell.
Trick by Trick.
Meine Lieblingstonart. Ich weiß nicht, vielleicht wird das für dich schwieriger als für ihn ist. Gibt es da eine?
Fis-Moll.
Ich würde sagen C. Weil ich spiele ja jetzt auch ein bisschen, da aber alle Tonarten.
Ah ja, okay.
Vorbilder sind ...
Freddie Mercury.
Und Max Roach.
Inspiration ist für mich?
Wichtig.
Sachen zu transferieren.
Musikalischer Erfolg lässt sich messen in?
Dezibel.
Da kann ich gar nicht mehr.
Millimeter. Ja.
Zu
Kilogramm. Sehr schön.
Kilogramm.
Auf diesem Konzert war ich letztens, als letztes.
Als letztes? Michel Mais Quartett in der Tonne in Dresden. Meine beste Freundin spielt da Posaune.
Und ich von der Kultband The Equipment aus Dresden.
Ah ja.
Ah stimmt, da war ich auch. Ja, die sind geil.
Wenn ihr nochmal, sagen wir mal, ihr werdet 18, würdet euch treffen oder sagen wir 20 an der Musikhochschule und glaubt ihr würdet die gleiche Musik nochmal machen oder würde da was ganz anderes rauskommen?
Wenn wir jetzt nochmal 18, 20 wären? Nö, ich glaube was anderes, weil, was anderes. Was denkst du?
Ich glaube, genau das Gleiche würden wir machen, also dasselbe sogar, weil da so viel Unterschiedliches eh drin ist. Also alles, was wir beide ja eh jemals cool fanden.
Mein Lieblingsclub als Zuhörer, also als sag ich mal, Clubgänger und mein Lieblingsclub als Künstler.
Village Vanguard war schon toll als Zuhörerin. Und zu spielen, Elbphilharmonie war ganz toll, aber Mojo war auch toll und Schauburg war auch toll in Dresden.
Ja, also zum Spielen würde ich sagen in Dresden das Beatpol, da haben wir auch eins unserer ersten Konzerte und jetzt die nächste Show gespielt und das ist so ein alter Ballsaal. Und der schönste Club, in dem ich war, würde ich sagen, ist das Ancien Belgique. Wo war das? In Brüssel?
Ich dachte, das war in Genf. Ah, egal, ja.
Können die Leute rausfinden. Meine Verbindung zu Milch ist?
Zu Milch? Ich habe da einen ganz tollen Ekel. Ey, wirklich, ich bestelle alles immer ohne Käse und Sahnesoße. Oh, das geht gar nicht. Ich habe da irgendwie, ich kriege da direkt Brechreiz, wenn ich es rieche.
Das kann ich bestätigen, dass das so ist bei Ines. Und bei mir ist es gegenteilig. Ich liebe Käse und ich komme auch leider bislang nicht so richtig von der Kuhmilch weg. Habe schon viele, viele Alternativen ausprobiert, insbesondere für Kaffeemilchgetränke. Aber geht nicht.
Mit diesem Künstler oder mit dieser Künstlergruppe, vielleicht mit dieser Band, würde ich gerne mal musizieren. Und habe ich bisher noch nicht.
Debussy, Mozart, Beethoven. Freddie Mercury, Queen, Beyoncé, Nicki Minaj, jetzt bist du dran.
Sitzel Andresen, Keith Jarrett und The Velvet Underground.
Oh, Herbie Hancock. Velvet Underground ist auch geil. Andy Warhol dann auch noch.
Das waren jetzt so interessante Antworten, würde ich sagen, wir starten direkt mit der letzten Frage mal. Da würde ich mir gerne eine Begründung, also Gründe hören, warum diese Künstler, was wird euch daran reizen? Das war ja eine riesen Bandbreite.
Ja, das stimmt. weil ich alle unfassbar großartig finde und die mich ganz viel geprägt haben, weil ich die ganz viel gehört habe. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund, ja. Und Freddie Mercury, einfach so diese Bühnenerscheinung, finde ich halt unfassbar krass. Michael Jackson gehört auch noch dazu, come on.
Und Stevie Wonder nicht?
Stevie Wonder auch. Aber dann wird die Liste wirklich endlos, ne?
Also zu meinen Künstlern, ich lese gerade einen Teil der Autobiografie von Patti Smith. Die hat ja so verschiedene Bücher über ihr Leben geschrieben und die, da geht es jetzt gerade in der Zeit so um, wo, also um die Zeit, wo Andy Warhol und The Velvet Underground so in New York am Start waren. Und die haben irgendwie so eine abgefahrene Aura und so andere Bewertungsmerkmale, weil die ja teilweise auch aus der bildenden Kunst kommen, als jetzt ja, musikalisch, rein musikalisch geprägte Künstler, dass ich das total spannend und inspirierend finde. Und bei Keith Jarrett ist es so, dass der ja so ein ganz, ganz krasser Klaviervirtuose ist. Und das würde mich, glaube ich, so ein bisschen überfordern. Aber der hat in der Zeit, wo er krank war, ich weiß nicht, ob es so eine Nervenkrankheit war oder so, der konnte irgendwann nicht mehr spielen. Und dann hat er sich so über ein Jahr wieder reingekämpft. Und da hat er ein Album gemacht, The Melody at Night with You, was so ganz rein poetisch und eigentlich fast ohne Fähigkeit, also ohne reine Virtuosenfähigkeiten ist. Und so ein Album würde ich mit dem gerne mal spielen.
Muss gucken, dass er vielleicht unter Drogen steht oder so. Ketamin. Kann er auch nichts mehr.
Wie sähe denn dein Auftritt mit Mozart aus eigentlich? Wie stellst du das vor? Also was würdest du machen? Was wird er machen?
Also ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn er tanzen würde und ich würde dirigieren.
Okay.
Und er macht dann Ausdruckstanz.
Und mit Freddie Mercury? Wie würde das aussehen?
Mit Freddie Mercury würde ich auf jeden Fall ein Duett singen, wo der irgendwann auf die Knie vor mir fallen muss. Finde ich gut.
Du sagst quasi die Performance immer, wie die, was die machen müssen.
Ja genau, also bei Mozart, also wir haben natürlich erst ein Werk zusammengeschrieben, ich glaube schon eine Oper, aber die soll sehr düster sein. Also ich bringe das Düstere rein, weil der kann ja nur so happy. Und bei Queen, da würden wir natürlich auch ein Duett singen halt, ja. Und dann mit zwei Schlagzeugen.
Ihr bringt am 1.4. ein Album raus, das heißt Push Live. Und meine erste Frage mal generell, was waren eure Vision des Albums, als ihr angefangen habt, das vielleicht zu schreiben, zu konzipieren?
Also wir kamen gerade frisch von Release-Tour, von unserem ersten Album. Wir sind da so vor der Welle quasi vorweggeschwommen und haben in ganz vielen Clubs noch die letzten Konzerte gemacht, bevor die Clubs zumachen mussten. Und waren voll motiviert, mehr tanzbarere Songs zu schreiben, weil wir gemerkt haben auf Tour immer die, wo die Leute mitgetanzt sind oder die durchgängigen Beat hatten, sind die Leute auch mitgegangen und konnten die ganze Zeit durchtanzen. Vorher war das immer oft so ein bisschen ausdruckstanzmäßig, was man bei uns machen konnte, weil wir ganz viele Breaks hatten und dann Tempiwechsel und so. Und jetzt hatten wir gedacht, oh, von dieser Inspiration, lass uns da mal von losgehen. Und Demian hatte früher schon angefangen. Ich bin erstmal in so ein Loch gefallen und Demian ist schon schneller irgendwie wieder ins Machen gekommen und hat mir ganz viele Beats geschickt, die er gemacht hat. Und ich sollte darüber improvisieren, hat es aufgenommen. Dann haben wir uns das zusammen angehört, dann hat er eine Auswahl getroffen, dann habe ich davon wieder eine Auswahl getroffen und dann sind so die ersten Songs schon entstanden. Zum Beispiel bei Trick by Trick war es so oder auch bei Flow war es genau auch so. Parallel dazu hatte ich mir ein paar neue Synthes gekauft und habe da dann angefangen rumzuforschen und rumzusuchen, was mir so gefällt. Und da komme ich immer sehr schnell auf Ideen, wenn ich mir ein neues Instrument quasi zulege. Und dann habe ich das dir gezeigt und dann musstest du darauf reagieren. Und dann, Gott sei Dank, gab es ja relativ viele Förderungen, auf die man sich bewerben konnte. Und ein paar haben wir auch bekommen. Und da muss man natürlich immer irgendwas reinschreiben. Und da dachte ich mir so, hey, ich meine, wir sind mittendrin. Okay, lass Moses fragen, unseren Produzenten, ob der auch jetzt in der nächsten Zeit hat. Und dann schreiben wir es einfach da rein. Albumproduktion Nummer 2 von Edna. Und so ging das dann. So haben wir einfach weitergemacht, haben uns mit Moses getroffen, weil der hatte auf jeden Fall auch echt viel Zeit dann. Und es war total geil. Also konnten wir halt wirklich so krass in die Tiefe gehen. Das hätten wir sonst mit Tour und dem ganzen normalen Alltag eigentlich gar nicht hinbekommen. Und da war das quasi wie so eine Art auch Glück, so dieser scheiß Umstand und diese schwierige Zeit.
Willst du noch was dazu sagen, Demian?
Ich überlege, ob man da noch was hinzufügen kann.
Müssen wir auch, muss doch gar nicht.
Nee, also wir waren dann einfach wirklich unverhofft mittendrin auf einmal, obwohl es sich eigentlich so anfühlte, als wären wir noch mitten im Touralltag. Und ich kann noch sagen, dass in den 2 Jahren ich mehr und mehr auch gemerkt habe, dass mir echt die Beine zappeln und jucken, dass ich es echt nicht aushalten kann, endlich wieder mit Menschen im Club zu sein und auch zusammen zu tanzen. Und dieses Gefühl hat auch dann sehr stark unser musikalisches Arbeiten wirklich mitbestimmt. Also wir sind viel mehr auch in DJing-Art, Musik zu machen mit vielen Samplern und Elektroeffektgeräten, die wir zusätzlich zu unseren akustischen Instrumenten jetzt noch auch verwenden. Und das hat richtig stark gefehlt.
Wer ist denn bei euch der größere Perfektionist oder die größere Perfektionistin?
Ja, ich glaube, da muss ich sagen, das bin ich. Ich bin ein bisschen zu perfektionistisch, sodass ich manchmal selber keine Freude habe auch, weil ich da zu sehr mir selber da irgendwie so Steine in den Weg lege. Aber es ist gut, dass ich da den Demian habe und umdrehen.
Ja,
auch den
überhaupt
Moses.
Nicht perfektionistisch.
Nein, Demian schlägt einfach irgendwo drauf und ist happy.
Ja, also ich suche mir natürlich aus, auf was draufzuschlagen, was wo ich weiß, das könnte mich wahrscheinlich glücklich machen, aber ja. Also
ja, Demian geht immer auf den Schrottplatz, holt sich da Sachen und macht die dann auf sein Schlagzeug drauf und dann geht's los.
Und ich liebe Zufälle.
Ja, ich auch, aber
kannst du ein Beispiel mal sagen?
Trotzdem.
Was du meinst, wenn ich liebe Zufälle? Also du findest was und was du gar nicht beabsichtigt hast.
Ja,
oder?
Genau, also sowas zum Beispiel. Es gab jetzt ein Stück, wo so eine Autofeder bei uns zu Hause rumlag, die ich eigentlich auch für so einen experimentellen Jazz-Kontext mal gesucht hatte und dann habe ich die bei einem Stück eigentlich so ein bisschen dann aus Langeweile beim Proben einfach mal angeschlagen und dann war so, was ist denn das jetzt? Das ist ja ganz cool.
Ja, es lag ja auch auf der Tom, ne? Oder auf der Snare drauf oder so.
Und manchmal gibt es das aber auch, dass Fehler so eine schöne Wirkung erzeugen. Also wir haben das oft, Ines bereitet sich immer extrem gut auf die Proben vor und ich bin manchmal noch so.
Du gar nicht.
Das würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen verballert. Und dann passiert es mir manchmal, dass ich noch nicht weiß, dass es in den oder den Teil geht und dann noch so ein bisschen irgendwo reinrumpel. Und da ist schon das eine oder andere Mal so ein bisschen so sonderbarer Break entstanden.
Ja, das stimmt. Oder eine Idee, die irgendwie, ja, die dann durch Zufall entstanden war und das war dann aber geil.
Hört ihr auch viel Musik von anderen zusammen? Also wie ich euch jetzt erlebe, seid ihr große Musikkenner oder auch die sich für andere Musik interessieren und seid ihr da auch so, dass ihr dann auch ganz viele andere Musik hört und euch da inspirieren lasst? Oder bewusst auch gar nicht beim eigenen Entwickeln des eigenen Sounds?
Also ich gehe da glaube ich eher so in meine Schatzkiste von diesen ganzen Songs, die ich früher immer rauf und runter gehört habe und was mich extrem geprägt hat. Du bist da eher so ein bisschen immer am Rumforschen nach neuen Sachen. Ich mache das eher nicht so. Ärgere mich aber manchmal auch, weil mir da voll viel sausen geht. So. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich Spotify anmache, bin ich ehrlich gesagt erstmal überfordert. Also weil es so viel einfach immer da an neuem Zeugs ist und so.
Also was wir machen ist, wir haben uns das so ein bisschen zum, also ich will nicht sagen Hausaufgabe, aber zu so einer Leidenschaft gemacht, dass wir so eine Playlist führen. Die hat inzwischen, glaube ich, auch schon sowas wie 330
Songs.
Songs, also sind sowas wie 30 Stunden Musik und die wir fast wöchentlich, mindestens aber zweiwöchentlich befüllen mit neuer Musik, die wir entdecken. Und wenn man dann dieses Datum hat, dass man weiß, man möchte wieder was zusammenstellen und wir erzählen dann auch in so einem Mini-Podcast immer was darüber, warum uns dieser Song jetzt gefällt oder was uns damit irgendwie, was wir damit verbinden oder woher die Leute sind. Also wirklich interessante Dinge, die wir dann auch so rausfinden beim Kennenlernen. Und das ist schon so unsere gemeinsame Zeit, uns auch mit Musik zu beschäftigen.
Ja, aber du musst mich da immer dran erinnern. Ich vercheck das voll. Aber und dann bin ich auch voll dankbar und voll happy. Vor allem im Autofahren ist das immer super.
Ihr arbeitet auf dem neuen Album mit Meute zusammen und irgendwie, wenn man das hört, denkt man, das hätte doch schon so die perfekte Mischung sein oder das passt gut, so gut zusammen. War das jetzt einfach überfällig oder wie ist da der Kontakt entstanden oder relativ kurzfristig?
Wir waren beim Apple Tree Festival vor 2 oder 3 Jahren und da haben wir Meute kennengelernt und Thomas, der quasi der das Ganze gestartet hat und selber auch da Trompete spielt und die meinten irgendwann, haben jetzt hier während Corona Förderung bekommen, war gut, sind irgendwie 2 Monate oder so im Studio, wenn ihr Bock habt. Wir schlagen das verschiedenen KünstlerInnen vor, auf die wir Bock haben, mit denen zusammen was zu machen. Wenn ihr irgendwie Lust habt, sagt uns Bescheid, dann würden wir was aufnehmen. Und dann dachte ich mir so, wir hatten schon diesen Song Weirdo so in der Pipeline. Das war aber alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann dachte ich mir so, aber das wäre perfekt für Blazer. Und dann haben die auch was dazu arrangiert, was aufgenommen, uns geschickt. Moses hatte das dann und wir waren aber noch mit dem, also ich war mit diesem Drum, mit dieser Drumspur war ich irgendwie gar nicht happy, weil ich wusste immer nicht, wo vorne und hinten war. Du hast mich immer komplett rausgebracht, wenn du gespielt hast. Und dann war das perfekt, weil Demian war mit Moses Schneider nochmal im Studio für die Filmmusik von Daniel Brühl. Und hat da komplett Schlagzeug, Soundtrack gemacht. Es gibt zwar noch einen Song, aber sonst gibt es nur Schlagwerk, Percussion als Filmmusik, total cool. Und da sind ganz viele Sachen übrig geblieben. Die ist Moses dann mal durchgegangen, als er die Sachen von Meute hatte und meine Gesangsspur. Und dann hat er einfach so einen viertaktigen Loop aus dieser, aus dem Abfall quasi, von diesen Aufnahmen genommen, hat das drunter gepackt und uns geschickt. Und wir waren so, what? Wie geil ist das denn? Und das war auch so ein krasser Zufall, weil, damit haben wir auf jeden Fall nicht gerechnet, aber es hat halt so krass darunter gepasst, war total gut.
Und Demian.
Und Meute fand es auch total geil.
Und Demian auch, weil es ein Zufall war.
Genau.
genau.
Und ich auch zu diesem Zufall beitragen konnte. Und
indirekt.
Ja, also, ja. Und das, die Zeit mit Meute, die wir dann hatten, also sowohl zum gemeinsamen Spielen als auch zum Videodreh und dann auf England-Tour, haben sie uns nämlich mitgenommen. Und das auch zu einer Zeit, wo hier echt nicht viel ging. Das war total cool. Also die Typen, wer die noch nicht live gesehen hat, das ist so eine Ansage, so eine Macht.
Ja, so eine krasse Energie, voll. So eine Wucht.
Also keiner trägt mehr irgendwas anschließend, weil alle völlig nass geschwitzt und ekstatisch miteinander wirklich diese Musik und diese Trance feiern. Das ist echt krass.
Ja, total. Ja. Kann ich bestätigen. Jetzt wurdet ihr schon gefragt, wer ist denn der größere Weirdo von euch? Das habt ihr schon beantwortet, ne? Aber jetzt ich muss die Frage stellen, wer ist denn der authentischere Weirdo von euch?
Der authentischere.
Das ist ein blödes Wort, aber ich gebe es euch extra jetzt.
Also wahrscheinlich du, weil du, ich kenne sonst echt nicht viele Personen, die so gesund, mental gesund sind wie Demian. Und das ist schon ziemlich weird. Psychisch gesund, mental gesund.
Das fasse ich als Kompliment auf.
Ja, ist auch. Aber ist halt schon eine sehr eigene Besonderheit. Das gibt es nicht so oft auf dieser Welt, glaube ich.
Ja, also ich finde, Weirdo und Authentizität sind ja vielleicht auch so ein bisschen synonym. Also jemand, der einfach so komisch ist, wie er sein möchte oder wie er sein kann, der kann ja im besten Falle wirklich nur authentisch sein. Also insofern würde ich sagen, sind die Begriffe vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt.
Ich habe den Eindruck, auf eurem Album habt ihr auch leicht politische Anklänge, also sag mal, Auseinandersetzung mit Normalität oder vielleicht auch dem etwas komisch sein, ist vielleicht auf einer persönlichen Ebene eine Auseinandersetzung, auch mit dem politischen Thema, aber sag mal, Trick by Trick ist auch so eine, vielleicht mit dem Augenzwinkern da auch so eine Persiflage oder eigentlich auch eine Kritik an einem bestimmten Lebensstil. War das auch explizit gedacht, dass ihr euch mit bestimmten Themen auseinandersetzen wollt auf den Alben? Also war so eine thematische Herangehensweise auch ein Thema?
Ja, also es war jetzt nicht so, also ich meine, also die Songs entstehen immer durch wirklich einfach Umwelt von mir, weil ich schreibe die Texte meistens. Demian schreibt da manchmal auch ein bisschen mit oder hat Ideen dazu und diesem habe ich auch zum ersten Mal mit einem Native Speaker zusammengearbeitet für 3 Songs, haben wir Songs, auch die Texte zusammengeschrieben. Deshalb, ich nehme mir das nicht immer vor. Also wir hatten in der Vergangenheit schon echt politischere Songs irgendwie. Aber ich meine, Konsum, Kapitalismus ist auf jeden Fall was uns beschäftigt oder was auch mich beschäftigt. Und was ich guck mir das an. Social Media ist voll damit. Teilweise auch das Umfeld, was man sich halt selber nicht, was man sich selber nicht aussucht, sondern halt Familie, so, ne, wie man groß wird und allein schon in Deutschland groß zu werden. Ich glaube, also da wird man einfach so mit groß irgendwie. Vor allem die Eltern, weißt du, kommen irgendwie so aus den 60er Jahren so und dann ist das irgendwie, man ist da auf jeden Fall nicht total frei von und man guckt sich das an und ich hinterfrage das auch oft und finde es halt auch einfach krass, so zu beobachten. Immer mehr, kaufen. Und Hip-Hop ist halt auch so eine krasse Stereotype, die halt so krass damit spielt. In meinen Videos immer fettesten Autos, fetteste Klunker überall. Und das haben wir halt auch bei unserem Musikvideo, haben wir da auch mit so einem Team zusammen, weil wir die immer sonst so Hip-Hop-Videos machen und haben das so ein bisschen auf die Schippe genommen. Und Autotune ist halt auch so ein Ding, ne? Also man kann damit künstlerisch umgehen, man kann aber auch einfach da reinsingen und freut sich, dass die Töne dann auf einmal stimmen.
Wie ist es für euch so? Euer Verhältnis zu Autotune?
Also. Nee, ich freue mich, dass die Töne stimmen und kann mich endlich mal entspannen. Nein. Warte mal, was hast du gefragt?
Was euer Verhältnis so zu Autotune ist?
Zu Autotune? Ich mag das. Also vor allem habe ich auch noch so ein, was halt quasi noch eine Oktave tiefer gepitcht ist, mag ich voll gern. Wenn Autotune einfach so auf der Stimme ist, finde ich es nicht so cool, aber dadurch, dass es noch eine Oktave tiefer ist, finde ich den Sound da extrem schön. Also den hatte ich bei Trick by Trick und auch bei Lonely zum Beispiel. Das hat irgendwie so eine Wärme und dafür, das finde ich immer interessant, wenn was total elektronisch ist, aber dann trotzdem eine Wärme hat. Das finde ich immer sehr besonders.
Ja, die diese Grenze zwischen etwas klingt wie ein maschineller Fehler auch, also zum Beispiel an der Stelle, wo so ein Autotune-Gerät umspringt auf den nächsten Ton, wenn man seine Stimme sehr, sehr krass kontrolliert, so wie Ines das macht, dann kann man genau mit diesen Grenzwerten so spielen.
Dann hast du so Melismen halt, so Fehler-Artefakte da drin in der Melodie.
Das, ja.
Weil das Teil kennt halt keine Vierteltöne, das kennt halt nur Halbtöne, beziehungsweise ja eigentlich Chromatik, aber du musst ja immer eine Tonart einstellen und es geht dann halt immer auf den nächsten Halbton, aber Viertelton kennt er nicht, das heißt, dann ist er überfordert und dann macht er sowas und das klingt immer sehr spannend.
Jetzt möchte ich euch kein Unrecht tun, sagt korrigiert mich gerne, seid eine Musikgruppe, die an vielerlei Orten spielen könnte, also von dem, was ihr macht. Ihr habt in der Elbphilharmonie gespielt, glaube ich, mit Orchester auch. Ihr könnt in größeren Clubs spielen, Open Air. Aber auch von der Richtung könnte man sich Balladen mit euch vorstellen, auch vielleicht in einer größeren Kirche zum Beispiel. Ist das für euch so ein Pluspunkt, wo ihr sagt, wir sind da auch total offen und auch offen für Veränderungen später, wie wir uns entwickeln, je nachdem, worauf wir Bock haben? Oder ist es auch ein Fluch, weil ihr vielleicht nicht in so eine, sag ich mal, vielleicht freuen sich andere Bands darüber, das klingt jetzt blöd, andere Bands freuen sich darüber, dass sie in der Schublade sind. Und das kann ja ein Segen sein auch.
Ja, also in Bezug auf Auftrittsorte und so Wirkungsfelder würde ich schon immer präferieren, so eine starke Bandbreite zu haben, weil wir auch wirklich so eine Leidenschaft dafür besitzen, mit Räumen zu spielen. Also du hast ja eben Kirchen erwähnt, wir haben schon wirklich auch vielen Kirchen gespielt und je nachdem, wie das da auch bassmäßig ist, also wenn man wirklich eine gute Anlage hat, dann kann man so unglaubliche Dinge erzeugen. Da muss man natürlich mit dem Schlagzeug wieder gucken, dass man das anders spielt als im Club und so. Also da kommen schon dann so Sachen auf einen zu, aber der eine Veranstaltungsort hat was der andere nicht hat. Und das ist auf jeden Fall ein Geschenk an alle, auch an Einzigartigkeit eines Abends. Also, weil wenn die Orte sich so unterscheiden und nicht sehr ähnliche Clubs sind, dann kann man wirklich sagen, ich habe ein gänzlich anderes Konzert gesehen an einem Ort. Und da sind natürlich so Sachen wie die Elbphilharmonie und die NDR Big Band, die dann ja nochmal so einen richtig fetten, krassen Bläsersatz mit rein gedonnert haben, auch nochmal so ein völliges, ach krass, so kann eigentlich dieselbe Musik klingen. Und wenn man das jetzt auf das Musikalische bezieht, dann habe ich schon oft das Gefühl, dass eine Schublade einem echt helfen kann. Also das weiß ich auch noch so aus der Zeit, wo ich viel in Jazzclubs oder wir auch viel in Jazzclubs gespielt haben, auch Jazzmusik, da hatte man gleich eine Szene und eine sehr, sehr große Veranstalterlandschaft in Deutschland und auch eine sehr klare Fanbasis, die genau auf diese Art von Musik steht. Und wenn das so wie bei uns eigentlich alles, was sich irgendwie mit populärmusikalischem und mit Elektronik und Akustik verbinden lässt und eigentlich immer alles, worauf wir Bock haben, umfassen kann, dann ist es für viele Leute, die jetzt, sage ich mal, alle vier Songs mal reinhören, die haben vielleicht einen Song von uns von 2017 gehört und jetzt einen, für die wird es wahrscheinlich echt eine Herausforderung. Also ich glaube, man muss viel unsere Musik hören, um dann zu verstehen, wo da jetzt überhaupt ein roter Faden sein könnte.
Wer hat denn bei euch bei den Musikvideos am meisten, also man sieht euch einfach an, dass ihr da ganz viel Spaß habt bei dem, was ihr macht. Wer hat denn auf diese Musikvideos am meisten Lust? Oder wer ist da der, sag ich mal, visuelle Typ bei euch, der da, da richtig ist? Ja, voll.
Ja, also ich glaube, so visuell habe ich so ein bisschen die Hosen an. Ja, also ich bin auf jeden Fall die, die am meisten vom Vetorecht Gebrauch macht, von uns beiden. Für dich geht immer alles klar. Ja, also nö, das mache ich, aber also beziehungsweise habe ich da so den Finger drauf, aber wir arbeiten halt mit ganz tollen Leuten zusammen, die auch mittlerweile echt gute Freunde sind und uns voll ans Herz gewachsen sind. Also sowohl die Make-up-Artistin Victoria als auch die Stylistin und Designerin Christina Albrecht, die uns jetzt auch für die Tour extra Klamotten designt hat, wirklich die maßgeschneidert sind und die selber gemacht hat, mit einem anderen Designer auch zusammen und auch mit Nufilm, also das ist das die Filmproduktionsfirma oder die Filmfirma, mit denen wir vor allem arbeiten für unsere Videos, da telefoniere ich sehr oft mit Philipp, das ist einer von den beiden, der andere ist Flo und dann fangen wir an, so erstmal über die Texte zu reden, dann was das denn für eine zweite Ebene haben könnte und dann bei Come To Me zum Beispiel, das war jetzt vom letzten Album, aber da waren wir einfach mit Philipp bei ihm gegenüber Abendessen und haben uns so überlegt, okay, irgendwie die Story war eigentlich irgendwie ganz, ganz viele Leute versuchen zu mir zu kommen und dann, okay, nur Typen, okay, ja, aber es kann auch eigentlich alles der gleiche Typ sein. Ja, immer Demian versucht zu mir zu kommen auf allen möglichen Vehikeln und ja, dann bauen wir uns da irgendwie was zusammen und Philipp hat auch schon vorher immer sehr viel Bilder in seinem Kopf, die kann er immer nicht so gut aussprechen und ich zwinge ihn aber immer zu, weil ich da ja auch irgendwie das verstehen will und auch mitgestalten will und das ist immer sehr witzig, weil man redet halt über Fantasie, sowas es halt noch nicht gibt. Ja, und dann geht's von da aus los und ich bin aber im Austausch quasi mit allen, die da auch gestalterisch mitmachen. Und Demian macht mit.
Jetzt habt ihr ja schon mit vielen Musikern auch zusammengearbeitet, unterschiedlichsten Musikern, Materia, aber auch unter Martin Kohlstedt. Was freut euch am meisten bei diesem Album? Was ist euch am besten gelungen?
Die Weiterentwicklung. Also ich bin immer Fan davon, dass alles immer fluide ist und sich irgendwie weiterentwickelt. Und das ist uns total gelungen, finde ich.
Ja, da ist jetzt neu, also ich spiele jetzt zum Beispiel, was Ines schon ganz lange macht, dass mit ihrem Hauptinstrument der Stimme sie quasi gleichzeitig Bass und auch Klavier spielt oder Synthesizer. Und ich habe jetzt angefangen, zum Schlagzeug auch Bass zu spielen, parallel sozusagen, also eine Hand für was anderes zu verwenden und auch teilweise so eine Art, genau, so eine Art zweiter MC-Tätigkeiten. Also ich würde sagen, wenn man mir das Konzert, was wir morgen quasi zum Tourbeginn in St. Gallen spielen, vor 3 Jahren gezeigt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass ich das selber bin, weil da so viele Dinge sind, die ich früher nicht gemacht und auch nicht gekonnt hätte.
Ja, ich habe mich dann zurückentwickelt, weil du ja was abnimmst.
Nee, du machst ja auch ganz viel Neues.
Ja, ja.
Morgen ist der 24.3. Am 1. April erscheint euer Album. Was was passiert denn bei euch? Morgen ist euer erstes Konzert, ihr geht auf Tour.
Genau, also jetzt haben wir die erste Rutsche, es sind 4 Konzerte, 3 in der Schweiz, 1 in Stuttgart und dann die Woche drauf ist Album-Release und da gehen wir mit unserem Team, was ich vorhin ja zum Teil auch schon benannt habe, geben wir schön was essen und freuen uns, dass dieses Album jetzt draußen ist.
Ja, wir wollten eigentlich eine Riesenparty machen, ja. Hatten schon auch eine Location und so weiter gefunden und jetzt wird das wie so oft, weil es einfach nicht verantwortlich wäre, quasi erstmal wieder verschoben. Das ist so ein bisschen traurig, aber im engsten Kreis versuchen wir das trotzdem zu machen, weil ja, warum, also man feiert, es gibt so wenig Grund zu feiern, warum nicht sozusagen mit Leuten, die man gerne hat, dann auch das machen. Und es klingt jetzt so ein bisschen so, als würden wir in der Schweiz das erstmal ausprobieren und das dann in Deutschland.
Nein, wir haben schon ganz viel ausprobiert.
Genau, also ich würde sagen, das Schweizer Publikum steht dem Deutschen im Nichts nach.
Eine Frage, bevor ich am Ende gerne noch von euch eine Buch- und Musikempfehlung hätte. Also wenn ihr mögt, könnt ihr ein Buch empfehlen, ein Album oder ein Lied auch. Da könnt ihr schon mal drüber nachdenken. Jetzt stelle ich mir so vor, ihr lebt ja von eurer Energie, sag ich mal, auch vielleicht von der Energie des Publikums, aber auch der Energie, sag ich mal, zwischen euch beiden vielleicht. Wenn ihr jetzt, wenn man jetzt ein Album aufnimmt und dann auftritt, da gibt es doch bestimmt solche Sachen, dass man weiß, jetzt bei diesem Song, das mag sie besonders, das mag er besonders. Und dann ist das, gibt das eine besondere Energie auch nochmal. Gibt es das sowas bei euch und auch beim neuen Album? Und was ist das, wenn?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben neulich, habe ich dich irgendwann gefragt, was dein Lieblingssong ist im Set und du nicht, mich nach meinem. Also das allein schon zu wissen, ist irgendwie cool. Aber wir sitzen auch die Hälfte des Konzertes, auch des neuen, sitzen wir uns halt gegenüber und können uns ja immer so angucken und man kriegt halt auch, also auch durchs Spielen, man kriegt es schon immer mit, wie sehr die andere Person gerade drin ist.
Und das gerade gut findet.
Und das gerade gut findet. Ja. Aber nee, das kickt einen halt voll. Also so dieses, und das ist auch das Tolle an uns, also an unserem Duo, dass wir ein Duo sind, dass wenn ich mal, also meistens habe ich ja das Harmonische alles irgendwie in meinen Händen und kann halt ganz schnell irgendwie Sachen entscheiden und Demian muss dann halt folgen oder Demian geht schon irgendwie in den nächsten Teil und überrumpelt mich oder so. Das Coole ist, dass man sich halt gegenseitig immer überraschen kann. Und je frischer das ganze Zeug ist, desto weniger macht man das eigentlich. Das macht man eigentlich eher vor allem, wenn man irgendwie schon so die Songs so ein bisschen rund gespielt hat. Aber weil vorher ist man auch so noch damit konzentriert, weil das Ding ist, wir also teilweise auch dadurch, dass wir halt nur zwei Leute sind, üben wir wie so Choreografien ein, wann man in welchen Sound wo an welchem Gerät umschaltet, weil zum nächsten Teil verändert sich das quasi. Und da ist man gerade auf jeden Fall noch ganz schön auch mit dem Kopf irgendwie. Also wir haben ganz viele so mechanische Übungen. Also Proben gemacht, wo wir nur geübt haben, okay, dann muss ich das umschalten, dann muss ich das machen, okay, und dann so und so und so und so. Und das ist auf jeden Fall ein krasser Nervenkitzel, ganz am Anfang jetzt, wo wir die Stücke neu spielen.
Und ich versuche immer, die Nest zu beeindrucken durch krasse Stunts.
Oh ja, da ist ja auch schon so einiges gelungen. Also wir hatten letzten Sommer ganz viele, weil ich hatte meinen Arm kaputt, konnte nicht spielen, konnte aber singen. Und wir hatten dann so eine Art DJ-Set irgendwie, DJ-Live-Set gemacht. Und Demian ist da halt rumgesprungen und irgendwie so wirklich so meterweit. Und ich dachte echt so, wow, krass, ey, der bricht sich gleich was. Aber nein, er ist auf jeden Fall aufgekommen und es ging ihm gut. Aber Demian ist immer nass geschwitzt nach den Konzerten.
Ist das bei euch oft unterschiedlich, dass ihr nach einem Konzert sagt, also das ist Gleiches, dass ihr sagt, das war ein gutes Konzert oder ist das meistens ein ähnliches Feeling? Man hat ja auch vielleicht andere Ansprüche. Für den einen war das wichtig, ist das oft unterschiedlich?
Genau, da kommen wir wieder zu diesem perfektionistischen Thema. Also Demian ist immer glücklich nach den Konzerten und ich nie.
Nee, das kann man so nicht sagen.
Nein, aber es ist manchmal, es ist manchmal, nee, ist schon unterschiedlich, würde ich sagen. Aber das ist auch immer ein toller Austausch dann, wenn wir dann über die Empfindungen da, die wir da währenddessen hatten, reden, weil das manchmal konträr ist, aber manchmal auch so, ja krass, das war voll der coole Moment, so oder für dich war es voll der coole Moment. Ich dachte so, wir haben es doch voll verkackt. Also mal so. Es ist auf jeden Fall nie komplett gleich, würde ich mal sagen.
Ihr seid auch im Neo Magazin Royal aufgetreten. Wie war das für euch?
Ah ja, ich bin ein sehr großer Böhmermann-Fan und ich hatte mich sehr gefreut. Es war sehr aufregend, weil es war so ein ganzer Tag und wir haben diesen Song irgendwie, ich glaube, 20 Mal gespielt oder so. Und es war aber auch total geil, weil das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ist halt auch mega. Der hat es total geil arrangiert und das war eine total schöne Erfahrung. So. Ja, und super, super netter Typ. Ja.
Am Ende der Sendung dürfte dem Milch- und Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben, wenn ihr mögt. Ja.
Also Buchempfehlung. Vielleicht. Ich meine das Harari-Buch, aber das haben jetzt, glaube ich, auch schon 100.000 Leute. Oh, und 11 Minuten, das wollte ich noch mal lesen. Das habe ich früher mal gelesen von Paulo Coelho. Das war auch ganz gut.
Du empfiehlst einfach 3 Bücher.
Ach so.
Und ich empfehle 1. Ich würde
noch. Ich habe noch ein Buch. Also, was auch Bezug hat zu einem Song auf dem Album, nämlich Flow. Und das ist so ein Buch, das haben irgendwie, habe ich auch schon ein paar Freunden empfohlen und mir wurde das von mehreren empfohlen und die haben immer alle irgendwas Wichtiges in ihrem Leben danach zu ihrem Besseren, dass sich das irgendwie zum Besseren wendet, verändert. Das heißt, das Café am Rande der Welt. ist so ein bisschen, ist sehr leicht, sehr esoterisch und so, aber irgendwie spricht in schönen Bildern und ist irgendwie so für einen Urlaub total cool, wenn man irgendwie Zeit hat, so ein bisschen nachzudenken und das geht jetzt nicht sonderlich in die Tiefe oder so, aber es ist einfach schön und da wird von dieser Meeresschildkröte erzählt, was ich auch selber mal probiert habe, aber das war davor, nämlich das... wenn man versucht, mit einer Meeresschildkröte ins offene Meer zu schwimmen, man das auf jeden Fall nicht hinbekommt, weil du selber strampelst dich halt als Mensch da immer tot und kommst überhaupt nicht vom Fleck. Und die Meeresschildkröte, die benutzt die Strömung. Und immer wenn die Strömung in ihre Richtung, in die sie will, strömt, dann bewegt ihre Flossen. Und wenn die aber in die gegengesetzte Richtung strömt, dann hält die einfach still. Und so kommt die halt super mühelos und easy und entspannt zu ihrem Ziel. Und diese Stelle habe ich auch zitiert in dem Song Flow.
Also wie viele Bücher muss man jetzt empfehlen?
837. Ne, ein Buch. Okay, ein Buch und ein Song oder ein Album.
Okay. Ja. Also ich würde wirklich das Buch von Patti Smith, was ich gerade lese, Just Kids, empfehlen, weil es einfach wunderbar ist, in diese Zeit in den 70ern, frühen 70ern, also es geht auch über einen längeren Zeitraum, in New York und auch in dieses Hotel Chelsea, wo die ganzen Künstler gewohnt haben, einzutauchen. Das ist wirklich sagenhaft und wie sie auch die Sachen in Worte fasst. Also ein Hochgenuss, das kann ich sehr empfehlen. Und mein Song, den ich euch empfehlen möchte, das ist von der Künstlerin, die habe ich jetzt vorgestern entdeckt, die heißt Omeretta the Great und von der den Song Sorry Not Sorry und das ist dermaßen eine Energie- und Anger-Gewalt, die von der ausgeht, das, ja, also ist was fürs Joggen gehen oder für was, wofür man viel Energie braucht.
Ich habe auch noch einen Song und zwar von El Chombo, Chacaron, mit dem besten Refrain der Welt. Chacaron. Ja, das
live
macht immer
Muck.
Gute Laune. Yes!
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute zu Gast wart, Ines und Demian von Aetna. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Album, eure Tour. Wann kommt ihr nach Leipzig? Kommt ihr nach Leipzig?
Irgendwann, aber ich weiß gar nicht wann. Das müssen wir mal noch recherchieren.
Ja,
das müssen
wir recherchieren. Oder live bei Muck. Live bei Muck müsst ihr mal auftreten. Also.
Das ist ja auch geil. Ja, ey, vielen, vielen Dank für die Einladung,
ja, gerne.
Auf jeden Fall.
Es war sehr schön mit euch. Heute Aetna
mit dir
bei
auch.
Muck. Danke.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.